Kulturfix. Neues vom Klassenteam Berufsvorbereitung an der Berufsschule in Bayern.
Wir alle kennen die Situation. Unerlaubtes Spielen mit dem Mobiltelefon während des Unterrichts. Roman Christa von der Städtischen Berufsschule 2 Regensburg und Tobias Hahn von der Städtischen Berufsschule zur Berufsvorbereitung in München diskutieren genau anhand dieser Situation Handlungsmöglichkeiten und Handlungsstrategien.
Kein Mobiltelefon im Klassenzimmer, in der Tasche. Was machen die Jungs? Ziehen das raus, schauen sich da während des Unterrichts irgendwas an.
Ich kommuniziere am Jahresanfang, jedes Handy, das ich sehe, ist sofort bei mir. Ich nehme es, du kriegst es am Ende der Stunde wieder. Und wenn es häufiger passiert, dann müssen wir halt über weitere Sanktionen nachdenken. Ich will auch gar nicht diskutieren. Schau, hier ist die Rechtsgrundlage. Dann verweise ich auf eine Internetseite des Kultusministeriums, die ich Ihnen dann auch immer direkt zeige und sage, hier, ich kann es einbehalten, pädagogischer Ermessensspielraum, bla bla blub. Und dann versuche ich Ihnen eigentlich auch immer gleich so den Ausweg zu geben, sei, es ist ja auch überhaupt nicht schlimm und lass uns kein großes Ding draus machen.
Das ist ja faszinierend, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ist immer so ein Ringen um das Ding, um die Regel erstmal. Das ist wie so eine Wippe, auf die man so aufsteigt. Ne? Wer jetzt vom Status her jetzt höher ist. So. Ganz viele von meinen Schülern würden mir das Telefon überhaupt nicht geben.
Roman spricht von einer Wippe, der Statuswippe. Was ist damit gemeint?
Grundsätzlich ist nach meinem Verständnis das Ganze so, der Mensch kann Hochstatus haben und kann Tiefstatus haben. Das kann man sich so vorstellen wie, ich glaube, es gibt eine Wippe oder eine Waage und das geht mal hoch und mal geht's runter. Man kann natürlich auch seinen Status verändern. Wenn ich meine Macht als Lehrkraft ausspiele, dann ist mein Status natürlich hoch und der Schüler oder die Schülerin, dem ich jetzt sage, du pass auf, XY darfst du nicht machen, gib mir sofort dein Handy, bam, bam, bam. Der oder die wird natürlich von mir automatisch in den Tiefstatus gedrückt. Und das kennen wir alle auch. Es ist nicht angenehm, im Tiefstatus zu sein. Ich erinnere mich da auch an meine Jugendzeiten oder auch jetzt heute auf dem Fußballplatz, wenn ich der Meinung bin, der Schiedsrichter pfeift irgendwas, was nicht ganz meinen Vorstellungen entspricht. Und dann hat man halt wenig Möglichkeiten, sich da zu wehren oder sich zu äußern. Oder wenn jemand auch einem keine Grundlage gibt, sich auszutauschen und die eigene Position, die eigene Meinung darzulegen, das drückt einen dann schon in den Tiefstatus. Und ich glaube, das muss man auch berücksichtigen. Wenn ich einem Jugendlichen das Handy abnehme oder ihn mit einem Regelverstoß konfrontiere, dann drücke ich ihn da oft in den Tiefstatus und das Ganze auch noch ganz oft ungewollt. Und was man auch nicht vergessen darf, das Ganze passiert ja in 99,9% der Fälle nicht unter vier Augen, sondern wir haben Zuschauerinnen und Zuschauer. Und der oder die Jugendliche, der jetzt eine Rolle oder eine Position in der Klasse hat, den zwinge ich jetzt sein Handy abzugeben, den schwäche ich, den setze ich quasi gegenüber mir zurück, gebe ihm Tiefstatus. Das hat Auswirkungen auch auf seine Stellung in seiner, sagt man Peer Group noch?
Ja, halt in der Klassengemeinschaft und bei seinen ganzen Buddies drumherum. Und man kann es ja auch andersrum sehen. Für den ist es ja so, wenn er den Konflikt gegen den Lehrer gewinnt, dann hat er ja einen Statusgewinn. Und zwar, das multipliziert sich natürlich auch mit den Anwesenden. Also ich habe hier 10 Leute in der Klasse sitzen, die beobachten ganz genau, wie verhält sich jetzt der Lehrer, die Lehrerin. Schafft sie das, dem das Handy abzunehmen? Oder nicht, oder verwickelt der Junge, die Dame, die Lehrkraft dann in ein Gespräch, lenkt ab und schafft somit sein Handy nicht rauszugeben. Und das ist natürlich, je mehr Leute da sind, 10-facher, 12-facher, 13-facher Statusgewinn. Ne? Und das merkt der natürlich oder die auch ab. Ja, ist es mir das eigentlich wert? Also ich könnte jetzt voll auf Konfrontation machen, ich eskaliere den Konflikt. Ah, es ist ganz witzig und spannend, ich bin da Profi, ja, in so Spielchen mit Pädagogen und dann schauen wir mal, wer da geht es ja gar nicht mehr um das Mobiltelefon, da geht es eben um diesen Status, um dieses Selbstbild von einem, der sich nichts sagen lässt, der sich auch nicht fremdbestimmen lässt. Das finde ich ein Riesenthema im BVJ, in der Zielgruppe. Und je mehr ich da siegreich aus der Siegreich, ne, sind wir schon beim Thema, ja, ist das ein, ja, ist das ein Spiel? Ja, im Siegreich rausgeht, desto mehr Statusgewinn habe ich auch. Und ist das, was die Lehrkraft mir da androht, das ist das Nächste, das schaukelt sich ja dann so hoch, ne? Gibst du mal dein Handy, dann wird die Lehrkraft laut, schreit vielleicht, verweist auf die Regel, dann kann ich über die Regel diskutieren. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Da können ja dann wunderbar die Neutralisierungstechniken angewendet werden. Ne? Da will man gar nicht mitfahren, da weicht man auf Nebenkriegsschauplätze aus. So. Und je mehr und cleverer ich das mache, und je mehr sich die Lehrkraft darauf einlässt, desto höher ist mein Statusgewinn. Und das meint dieses, ich springe dem Endeffekt auf die Statuswippe mit ihm gemeinsam, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Und bin dann in der Schiene drin, in der kommunikativen Schiene, aus der ich auch ganz schlecht rauskomme und in der ich eigentlich auch immer mies ausschaue. Und wie magst du das jetzt, dass die dir das Handy geben, ohne dass beide ihren Status verlieren?
Schritt 1 wäre, tatsächlich zu versuchen, einen Exit der Person zu ermöglichen, der gesichtswahrend ist. Ich hatte das schon mal mit einem Schüler, der seine Cap nicht runternehmen wollte, dem habe ich gesagt, hey, pass auf, du kannst dich jetzt in deinem Kopf kannst du mich mit jedem Schimpfwort dieser Welt beleidigen, das ist vollkommen in Ordnung. Du kannst es echt total blöd finden, das ist auch in Ordnung. Aber wenn du das jetzt machst, dann verlierst du dein Gesicht nicht, sondern du hast den intelligenten Weg gewählt, weil du weißt, ich sitze am längeren Hebel, und wenn du es jetzt auf diesen Konflikt richtig ankommen lässt, dann wirst du schlussendlich, vorbei ist Terror zu Hause, Stress mit deinen Eltern, alles mögliche haben, wegen einer Cap, nimm sie doch einfach runter, das ist doch die intelligente Variante. Komm, und dann machen wir einfach ganz normal weiter. Ich habe nämlich Bock, mit dir zu arbeiten. Ich will mit dir arbeiten, und zwar zu den Bedingungen. Also bitte tu mir den Gefallen und tu ihn auch dir, weil es bringt uns beiden nichts. Hat da funktioniert, funktioniert aber auch nicht immer.
Darf ich da nochmal kurz einhaken? Der erste Trick ist natürlich, diesen Konflikt nicht direkt vor der Gesamtklasse auszutragen. Ne? Weil wenn man in der Statuswippe ist, wenn man das merkt, dann habe ich natürlich, je mehr Leute da sind, umso mehr Statusgewinn habe ich, ne? Wenn man das mal so sehen will. Deswegen ist das aus dem Konflikt raus, also aus der Situation rausnehmen, immer eine gute Taktik. Manchmal funktioniert das natürlich nicht. Ich bin im Klassensetting und kann jetzt da nicht den einfach mit rausnehmen. Manchmal geht es nicht, aber es ist immer eine Option. Ich finde, das, was du jetzt alles beschrieben hast, das ist auch wunderbar. Das passt wunderbar zu einem Modell, das ich kennengelernt habe während der AT-Ausbildung. Das CAP-Modell, das ist kontrolliert eskalierende Beharrlichkeit. Und es baut im Endeffekt darauf auf, dass ich verschiedene Phasen habe, die ich in den Konflikt oder in der konfliktbeladenen Situation durchlaufen kann. Und die gekoppelt mit bestimmten relativ einfachen, wie ich finde, einfachen Techniken. Also angefangen von körpersprachlichen Techniken, was das Raumverhalten angeht und den Blickkontakt angeht. Stichpunkt Nasenwurzel, Stichpunkt Augenduell, den Blick wegwenden von jemandem, während man irgendwie versucht, jemanden erzieherisch zu beeinflussen, dass die Mütze oder das Handy weggenommen wird. Da wird ja gern mit den Blicken gekämpft. Hin zu verbalen Techniken, die ich total spannend finde und die mir wirklich sehr viel gebracht haben, angefangen von der kaputten Schallplatte. Das allein wirkt aber relativ aufgesetzt. Da wäre es jetzt bei den verbalen Techniken nochmal so, dass ich auch auf die Bedürfnisse und die Gefühle des Gegenübers eingehe, weil ich will mit dem ja arbeiten. Ja, ich will ja hinter diesen Bedürfnissen oder hinter diesem Verhalten von dem Jugendlichen steckt ja auch ein Bedürfnis oder ein Gefühl. Sonst wird er es ja nicht machen. Ja? Und da drauf zu schauen und auch nicht unbedingt gewollt originell zu sein oder argumentativ überzeugend zu sein. Wir müssen nicht argumentativ überzeugend sein, weil es gibt eine Regel. Und diese Regel heißt, Mobiltelefone sind im Unterrichtsraum nicht erlaubt. Und die muss ich jetzt auch nicht mehr argumentativ untermauern. Und je weniger ich argumentieren muss, desto weniger hat der andere Gelegenheit, auf diese Argumente einzugehen. Ich erlebe es aber immer noch, dass da Argumente wild ausgetauscht werden und diese Regel existiert und die gibt es jetzt. Und jetzt müssen wir eben gucken, wie diese Regel eingehalten wird und welche Möglichkeiten ich habe. Und das basiert alles auf diesen mentalen Techniken und zwar auf der inneren Haltung dem Konflikt gegenüber.
Welche Rolle nimmt meine innere Haltung als Lehrkraft ein?
Die pädagogische Führungskraft.
Mhm.
Finde ich total spannend, weil das ist ja eigentlich das, was wir sein müssen und sein wollen auch. Und das heißt, eine Führungskraft, die eine pädagogische Führungskraft nach meiner Definition, gibt Leitplanken vor und muss aber auch dafür sorgen, dass diese Leitplanken eingehalten werden. Und kann ich einfach sagen, ja gut, heute ist es halt mal so, dann lassen wir es laufen und muss auch diesen Konflikt dann führen, weil der Konflikt, ja, klingt erstmal total blöd und ist auch mega anstrengend, sind wir uns alle einig, aber das ist doch das, wo wir wo man sich reiben kann und wo man auch eine klare Haltung und eine Position beziehen kann. Nicht gegen jemanden, sondern eigentlich ist es ja für jemanden. Wenn ich ihm die Regeln und die Grenzen aufzeige, nehmen wir mal an, wir lassen die Leute grenzenlos aus der Schule rausgehen, wir tun denen keinen Gefallen.
Das war, glaube ich, schon mal Thema hier in dieser Podcast-Reihe mit dem Begriff der neuen Autorität, soweit ich mich erinnern kann. Also da nochmal reinhören. Und es hat nämlich alles auch mit Autorität zu tun. Also meine Schüler akzeptieren meine Amtsautorität, die ich mitbringe, weil ich jetzt hier Lehrer bin, nicht. Also die wenigsten. Was die akzeptieren, ist die persönliche Autorität. Und die gewinne ich erst, wenn ich A, zum einen denen positiv gegenüber eingestellt bin. Da sind wir wieder bei dieser technikinneren Haltung. Und ich sehe das, sehe die als Jugendliche, die einfach auch Führung und Hilfe brauchen. Obwohl sie es jetzt nicht unbedingt einfordern. Aber vielleicht fordern sie es durch ihr Verhalten gerade ein. Ich weiß es nicht. Also ich will ihnen helfen und ich bin ihnen positiv gegenüber eingestellt. Ich mag die Konflikte führen und vor allen Dingen bleibe ich dabei gelassen und gehe nicht in diese von oben herab Haltung rein. Verstehst du, was ich meine?
Lieber Roman, das CAP-Modell, also das Modell der kontrolliert eskalierenden Beharrlichkeit nach Rode und Mais, hat drei Phasen. Magst du uns erklären, wie du anhand dieser drei Phasen die von dir beschriebene Situation mit dem Mobiltelefon klären würdest?
Die Phase 1 der freundlichen Bestimmtheit, ne? Nimmst du bitte das Handy weg? Kannst du bitte das Handy wegnehmen, Schallplatte und so weiter. Und dann in die Phase 2 der energischen Bestimmtheit. Das kann man auch wunderbar mit Raum- und Blickverhalten, ein Distanzverhalten machen. Und wenn das überhaupt nicht funktioniert, das finde ich das Tolle an dem Modell, weil ich dann so einen Handlungsleitfaden für mich habe. Erst freundlich darauf hinweisen, nicht darauf eingehen, was der andere an Argumenten bringt, sondern die Regel steht, du weißt, freundlich darauf hingehen, du kannst dein Raumverhalten verändern, Blickverhalten, ja. Blick übrigens.
Meinst du auch einfach mal mit Nähe und Distanz spielen?
Freilich. Natürlich nie unter die einen Meter, aber ich kann das schon. Es funktioniert in Fachklassen, im normalen Berufsschulunterricht wunderbar.
Ja, ja.
Aber da merkst du dann so, ich springe nicht auf die Schaufel, ich wiederhole es, ich bleibe freundlich und bestimmt. Und dann kann ich natürlich nochmal 2-3 Meter reingehen, ne? Und weiter anschauen. Und je mehr ich die Distanz verringere, desto energischer werde ich, ja. Und in der Phase 3, die kann man auch übrigens überspringen, die zweite Phase, weil wenn es wirklich gar nicht geht, bin ich auf der Konsequenzebene, was du schon gesagt hast, und biete 2 Möglichkeiten an, mein Freund. Heaven or hell. Und du kannst entscheiden. Weil du bist ein erwachsener, junger Mann und du hast die Verantwortung für dein Handeln. Und das ist die eine Konsequenz, die auf das, ich gebe das Handy nicht raus, du musst es mir auch nicht geben. Aber dann passiert halt das und das ist deine Verantwortung. Und dass ich da eben diese Konsequenzebene betrete und sage, ich gebe dir jetzt Optionen. Und das kann ich in einer ruhigen und gelassenen Stimmung machen.
Was ich dann auch in manchen Situationen mache, ist zu sagen, hey, pass auf, du kannst dich jetzt auch anders entscheiden, ist vollkommen in Ordnung, aber dann hat es Konsequenzen und mit denen wirst du halt dann auch leben müssen. Ich muss nicht die Konsequenz, meine Meinung, sofort im Klassenzimmer aussprechen. Ich kann mir da auch ein bisschen Zeit erkaufen und kann sagen, du, pass auf, ist okay, dann mach das jetzt, dann behalt dein Handy jetzt, aber es wird Konsequenzen haben, Punkt. Das ist deine Entscheidung.
Eine andere, also wenn man über Zeit geben spricht, es ist durchaus möglich, in einzelnen Konflikten zu sagen, hey, pass mal auf, das sind jetzt die Konsequenzen, überlegst dir jetzt einfach nochmal, ich frage dich in 3 Minuten nochmal, komm mal ein bisschen runter, weil in diesen Konfliktsituationen schaltet oft das Großhirn aus. Da ist dann nur noch Fight, Flight, Freeze. Also bei vielen. Also bei mir ja auch. Also gehe ich wirklich in den Konflikt und für den Schüler ist es ein zentraler Konflikt. Es geht um seinen Status. Weißt du? Und dann zu sagen, okay, schauen wir uns das nochmal 2 Minuten an. Du kannst gerne rausgehen, überlegst dir und dann teil mir deine Entscheidung mit. Nee, damit er runterkommt. Und aus dieser konkreten Fight-Situation raus ist und dann auch nochmal wieder ins Nachdenken kommen kann, ne? Dass das Großhirn mal wieder ein wenig ins Rollen kommt. Sowas passiert uns übrigens auch, kann man mal ausprobieren. Geh mal raus aus dem Konflikt, zähl mal bis 10.
Das ist die alte Samurai-Technik.
Die alte Samurai-Technik, genau.
Herzlichen Dank euch beiden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie bereits erwähnt, erhalten Sie passend zu diesem Podcast weiterführende Materialien zur Statuswippe von Rainer Gall, zu Neutralisierungstechniken, zum CAP-Modell sowie weitere Verlinkungen mit vertiefenden Informationen in den Shownotes.
Bis zum nächsten Schulfix des Klassenteams Berufsvorbereitung an der Berufsschule in Bayern.